SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Nach den israelischen Angriffen auf Syrien ist die Anspannung groß.
Niemand will den großen Krieg, aber alle bewegen sich sozusagen auf dem Rande und hoffen, dass sie nicht abstürzen.
Nahostexperte Volker Perthes vergleicht die Lage im Nahen Osten mit Europa 1914. Giftgas sollen in Syrien die Oppositionellen eingesetzt haben. Carla Del Ponte erklärt. Elektronische Geräte sollen eine längere Lebensdauer haben, verlangen die Grünen. Als eines der bedeutendsten Strafverfahren der deutschen Justizgeschichte wird er bezeichnet. Der Prozess gegen die rechtsextreme Zelle NSU. Die Reichweite des Falls erörtern wir mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andrea Apül. Sie hat die Nachrichten.
Israel ruft seine Armeeeinheiten an der Grenze zu größter Wachsamkeit auf nach den Luftangriffen in Syrien. Das meldet das israelische Radio. Der Luftraum im Norden Israels ist bis Donnerstag für zivile Flugzeuge gesperrt. Israelische Kampfjets hatten in der Nacht auf gestern Ziele in Syrien angegriffen, wie verschiedene Quellen übereinstimmend berichten. Israel hat dies allerdings bisher nicht offiziell bestätigt. Syrien hatte den Angriff als israelische Kriegserklärung bezeichnet und mit Vergeltung gedroht. Die UNO will nach eigenen Angaben über Hinweise verfügen, wonach die Rebellen in Syrien Giftgas eingesetzt haben. Wie Sonderkommissionsmitglied Carla Del Ponte in einem Interview mit dem Tessiner Fernsehen sagte, haben die Ermittler in benachbarten Ländern Opfer des Syrienkriegs befragt, sowie Ärzte und Mitarbeiter von Spitälern. Es gebe einen deutlichen, konkreten Verdacht, aber noch keinen unwiderlegbaren Beweis, sagte Del Ponte. In München hat der Prozess gegen 5 Angeklagte begonnen, die mit der rechtsextremen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU in Verbindung gebracht werden. Laut Anklage haben die Mitglieder der Gruppe zwischen den Jahren 2000 und 2007 9 türkische und griechische Kleinunternehmer ermordet sowie eine deutsche Polizistin. Wegen einer Kontroverse um die Vergabe von Plätzen für die Medien war der Prozess zunächst verschoben worden. Zypern kann mit der ersten Hilfstranche in der Höhe von 3 Milliarden Euro rechnen. Aus Sicht der EU-Kommission hat das Land alle Auflagen erfüllt, die ihm die internationalen Geldgeber auferlegt hatten. Das Rettungspaket für Zypern war vor 3 Wochen beschlossen worden. Am Mittwoch soll der Euro-Rettungsfonds über die Auszahlung entscheiden. 12 Tage nach dem Fabrikeinsturz in Bangladesch haben Rettungskräfte über 40 weitere Tote geborgen. Damit steigt die Zahl der Opfer auf über 650. Es werden weitere Leichen im Schuttberg vermutet. Das 8-stöckige Gebäude nordwestlich der Hauptstadt Dhaka war am 24. April zusammengestürzt. Mehr als 2400 Menschen wurden bei der Katastrophe verletzt. Die Unternehmen in der Schweiz haben ihre wirtschaftliche Situation in den letzten 3 Monaten schlechter eingeschätzt als in den 3 Monaten vorher. Laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH ist der entsprechende Geschäftslageindikator gesunken. Insbesondere exportorientierte Unternehmen seien unzufrieden. Diejenigen Unternehmen, die sich auf den Schweizer Markt konzentrierten, bewerteten die Geschäftslage dagegen vorwiegend positiv. Auf der Bahnstrecke Bern-Neuenburg wird ein neuer Tunnel gebaut. Die erste Sprengung für den Rosshäusern-Tunnel ist erfolgt. In den nächsten Monaten werden sich die Mineure im 24-Stunden-Betrieb rund 2 Kilometer durch den Berg graben. Der Rosshäusern-Tunnel ist ein wichtiger Teil des Ausbaus der Bahnstrecke auf 2 Spuren. Dank des Ausbaus sollen mehr Züge fahren können. Außerdem hat es auf der neuen Strecke weniger Kurven und damit verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Bern und Neuenburg. Das Bundesgericht hat das Urteil gegen einen früheren Manager des Lebensversicherungskonzerns Swiss Life bestätigt. Damit wird der heute 64-Jährige definitiv wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung bestraft, und zwar bedingt mit 22 Monaten. Zudem muss er fast 400.000 Franken an den Staat zahlen, weil er sich widerrechtlich bereichert hat. Der Schweizerische Nationalfonds hat letztes Jahr 755 Millionen Franken für Grundlagenforschung ausgegeben, so viel wie noch nie seit seiner Gründung vor 60 Jahren. Von diesem Betrag wurden 24% für Projekte der Geistes- und Sozialwissenschaften eingesetzt, 35% für Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften und 41% für Biologie und Medizin. Der Wettbewerb um Forschungsgelder bleibe hart, schreibt der Nationalfonds. Ein wichtiges Ziel des Fonds ist die Förderung junger Forschender.
Sie hören Rendezvous, das Politik- und Wirtschaftsmagazin. Israel bombardiert das Pulverfass namens Syrien. Wir fragen nach den Folgen für die Region und hören Carla Del Ponte zu. Es gebe Hinweise auf Giftgaseinsätze.
Abbiamo delle testimonianze per l'utilizzo di armi chimiche, in particolare il gas nervino.
Dann, wer in der Schweiz geschäftet, hat Erfolg. Wer nicht, hat das Nachsehen. Das Risikotesten an Diabetes zu erkranken. Gentests im Internet sind billig und einfach zu haben. Braucht es Regeln, fragen wir. Die Wahlen im Bundesland Salzburg zeigen, Österreich regieren wird nach den nationalen Wahlen im Herbst schwierig. Und im Tagesgespräch geht es um braune Gewalt, den blinden deutschen Staat und Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit. Der NSU-Prozess um eins. Und nun weiter zu Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.928 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.22,88 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,74 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag werden die Wolken auch im Norden dichter. Stellenweise gibt es Regenschauer, teils begleitet von Gewittern. Die Temperatur liegt zwischen 17 und 20 Grad. Am Dienstag scheint zeitweise die Sonne, lokal kann es auch noch regnen. Die Höchsttemperatur liegt um 20 Grad. Am Mittwoch ist es zunächst noch freundlich, tagsüber ziehen Regenwolken auf.
Große Anspannung im Nahen Osten. Die israelische Luftwaffe hat übers Wochenende offenbar zweimal Ziele in Syrien bombardiert. Ein syrischer Regierungsvertreter bezeichnete das Bombardement als Kriegserklärung. Ich fragte den Politikwissenschaftler Volker Perthes, er ist ein Kenner des Nahen und Mittleren Ostens, wie ernst ist die Lage?
Die Lage ist ernst, aber sie ist das nicht erst seit dem Wochenende. Wir haben einen Spannungszustand im Nahen Osten, in Syrien sowieso, wo wir einen Bürgerkrieg haben, rund um Syrien, der seit Monaten anhält. Wir haben eine große Verunsicherung bei allen Herrschaftseliten in der Region und wir haben immer wieder Kräfte, die, wenn Sie so wollen, Öl ins Feuer gießen. Das ist auch jetzt am Wochenende wieder geschehen.
Gewaltige Explosionen haben Damaskus erschüttert. Laut syrischen Angaben sei eine militärische Forschungseinrichtung nordwestlich der syrischen Hauptstadt bombardiert worden. Warum riskiert Israel in dieser Situation so viel?
Israel reagiert in solchen und ähnlichen Situationen nach den Kriterien, die es selbst anlegt, um seine nationalen Sicherheitsbedürfnisse zu messen. Das heißt, konkret gesagt, man denkt nicht eigentlich über unerwünschte Konsequenzen nach, sondern man sagt, hier ist Gefahr im Verzug, hier gibt es möglicherweise eine Waffenlieferung an Hezbollah, und zwar eine Art von Waffen, die uns in Israel richtig bedrohlich werden könnte. Und da schlagen wir zu, wenn wir die Gelegenheit haben. Und über die Folgen reden wir dann, wenn sie auftreten.
Sie sprechen diese inoffizielle Erklärung an aus Israel. Es heißt, man habe verhindern wollen, dass Raketen an die libanesische Hezbollah-Miliz geliefert werden. Wie realistisch ist denn dieses Szenario?
Ich halte das für wahrscheinlich. Ich weiß natürlich nicht, was dort tatsächlich geschehen ist. Und ich glaube, auch die meisten Syrer wissen wahrscheinlich nicht so genau, was in diesem großen Komplex getroffen worden ist. Was wir wissen ist, dass in diesem Gebiet nordwestlich von Damaskus sehr viele militärische Einrichtungen sind. Die republikanischen Garden haben dort die ein oder andere Kaserne. Es gibt Lager für Waffen, offensichtlich auch für welche, die dann weiter transportiert werden in den Libanon. Und es gibt Forschungszentren. Was genau zerstört worden ist und was genau dort hergestellt oder gelagert worden ist, wo etwas zerstört worden ist, das wissen wir nicht.
Ist denn die Gefahr für Israel selbst so groß, dass Israel lieber den berechenbaren Feind Assad eingreift? mit dem Risiko, den Rebellen zu helfen. Und darunter sind ja auch Islamisten, die ja bekanntlich keine Freunde Israels sind.
Nun, wir können hier nur interpretieren. Letztlich ist es so, dass Israel lieber mit dem Regime Assad umgeht und dass es beim Regime Assad in gewisser Weise sicher ist, dass die Reaktionen kalkulierbar sein werden. Und wenn es eine Reaktion gibt, so glaubt man in Israel offensichtlich, wird die in Maßen sein. Das heißt, es gibt vielleicht die ein oder andere Skud-Rakete, die von Syrien in Richtung Israel fliegt, aber die versucht man dann abwehren zu können mit Hilfe seines eigenen Antiraketensystems.
Wenn wir jetzt diese ganze Situation anschauen, höre ich das richtig, dass Sie denken, das ist jetzt nicht unbedingt ein Wendepunkt im Syrien-Konflikt?
Das weiß man bei den Wendepunkten ja immer erst retrospektiv und dann sind sich alle einig, dass wir es vorher gewusst haben, dass das der Wendepunkt war. Es ist sicherlich so, dass es eine weitere Stufe der Eskalation ist, die die Verantwortlichen in Syrien, im Libanon, in Israel noch mehr Unsicherheit und Ungewissheit belassen wird. Und Unsicherheit und Ungewissheit ist ein ganz schlechter Ratgeber für Politik. Daraus entstehen gelegentlich Reaktionen, die zu größerem Unheil führen. Ich habe vor einigen Monaten die Situation im Nahen Osten schon einmal mit der in Europa im Sommer 1914 verglichen. Niemand will den großen Krieg, aber alle bewegen sich sozusagen auf dem Rande und hoffen, dass sie nicht abstürzen.
Sagt Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es sei die rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe. Wenn in Syrien Chemiewaffen eingesetzt würden, könnten die USA nicht weiter zusehen. Das sagte Präsident Obama schon vor einiger Zeit. Bisher fiel der Verdacht vor allem auf das Assad-Regime, wenn die Rede von möglichen Giftgaseinsätzen in Syrien die Rede war. Jetzt aber gäbe es Zeugenaussagen, wonach syrische Rebellen Giftgas verwendet haben sollen. Das sagt Carla Del Ponte. Die Tessinerin untersucht im Auftrag der UNO Menschenrechtsverletzungen in Syrien. Franco Battel.
Carla Del Ponte machte ihre Aussagen gegenüber dem Tessiner Fernsehen RSI.
Abbiamo potuto avere delle testimonianze per l'utilizzo di armi chimiche, in particolare.
Wir haben Zeugen, die aussagen, dass syrische Rebellen das Nervengas Sarin verwenden.
Ma da parte degli opponenti dei resistenti.
Bei diesen Zeugen handle es sich um Ärzte, um Spitalmitarbeiter oder um Syrer, die ihre Heimat verlassen und in den Nachbarländern Zuflucht gefunden haben, sagte Del Ponte. Was bis jetzt vorliege, das seien Hinweise, aber noch keine Beweise.
Nel caso dell'utilizzo di armi chimiche, le miglior prove sono naturalmente di poter avere sangue, di poter avere elementi da analizzare. Poi non è difficile.
Man müsste das Blut von Opfern untersuchen können, sagte Del Ponte. Nur so könne man Sicherheit erlangen. Auch wenn die vorliegenden Aussagen die Rebellen belasten, heiße das noch lange nicht, dass das Assad-Regime nicht auch chemische Waffen verwende.
Noi non abbiamo escluso l'utilizzo da parte dei chimici del governo. Noi diciamo solo per il momento abbiamo stabilito questo.
Wir schließen nicht aus, dass auch die Regierung Giftgas einsetzt, erklärte Del Ponte. Um das herauszufinden, brauche es aber zusätzliche Untersuchungen. Allerdings lässt das Assad-Regime die UNO-Fachleute nicht ins Land. Entsprechende Abklärungen sind deshalb vorderhand unmöglich. Das Nervengas Sarin wurde 1991 von der UNO zur Massenvernichtungswaffe erklärt. Sein Einsatz ist seither weltweit geächtet. Sarin wird über die Haut, die Augen oder die Atmungswege aufgenommen. Schon sehr kleine Mengen sind tödlich. Präsident Obama hatte im letzten Sommer erklärt, der Einsatz solcher Waffen stelle für ihn eine rote Linie dar. Wer sie überschreite, müsse mit schweren Konsequenzen rechnen. Die meisten dachten dabei wohl an das Assad-Regime. Doch nun weisen die von Del Ponte zitierten Zeugenaussagen auch in die andere Richtung. Sollte sich dies erhärten, dann dürfte es den Rebellen äußerst schwer fallen, weitere Unterstützung, etwa von westlichen Staaten, zu erhalten.
Der Bericht von Franco Battel. Sie hören Rendezvous, es ist 16 Minuten vor 1. Die Freude über das neue Handy oder den niegelnagelneuen Drucker ist groß, doch währt sie oft nicht allzu lange. Denn kaum ist die Garantie abgelaufen, druckt der Drucker nicht mehr und spinnt das Handy. Die Grünen wollen das nicht länger so akzeptieren. Sie lancieren darum mehrere Vorstöße, damit Produkte länger leben und besser repariert werden können. Die Gerätehersteller sind sehr skeptisch. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Handys, Computer oder Staubsauger. Sie leben heute weniger lang als früher, weil sie auch viel günstiger produziert werden. Die kurze Lebensdauer der Apparate stört die Grünen, weil sie die Konsumenten und die Umwelt belaste, so Bastien Giraud, Vizepräsident der Grünen. Drei Maßnahmen haben sich die Grünen überlegt, damit die Geräte länger leben.
Einerseits die Garantie verlängern, also dass die Hersteller länger haften für das Produkt. Zweitens die Reparaturfähigkeit am Gerät verbessern, also modulare Bauteile, die man ersetzen kann. Und dritte Strategie, dass man die Reparaturinfrastruktur, das Angebot für die Konsumenten verbessert und vergünstigt in der Schweiz.
Heute werden wenig Geräte geflickt, weil es häufig billiger ist, ein neues Gerät zu kaufen oder weil die Ersatzteile fast so viel kosten wie das neue Gerät. Um das zu ändern, will Giraud den Bund in die Pflicht nehmen.
Heute ist es ja so, dass die Entsorgung vom Bund unterstützt wird, aber die Reparatur, welche eigentlich umweltfreundlicher ist als die Entsorgung, wo man das Ganze dann einschmelzt, die Reparatur, wo man nichts einschmelzen muss, sondern eigentlich nur gewisse Teile ersetzen muss, die wird nicht unterstützt und das könnte der Bund und müsste der Bund machen.
Wenn die Produkte länger leben, wird die Umwelt weniger belastet, so die Gleichung der Grünen. Aber wollen die Leute heute überhaupt noch 20 Jahre lang ihre Wäsche mit der gleichen Waschmaschine waschen? Genau das sei das Problem, erwidert Jürg Berner vom Fachverband Elektroapparate Schweiz, dem Verband der Gerätehersteller.
Der Kunde würde heute eine alte Maschine gar nicht mehr 20 Jahre brauchen oder behalten, weil die auch dann dreimal mehr Wasser und mehr Strom braucht.
Die Konsumenten verlangten ständig nach neuen Apparaten, weil diese auch immer mehr leisteten, so Jürg Berner. Bastien Giraud von den Grünen widerspricht. Oft würden neue Produkte gar keinen echten Fortschritt bringen.
Es ist ja auch so, dass die Konsumenten da zum Teil etwas hinters Licht geführt werden, dass eigentlich Scheinverbesserungen stattfinden und dass man mit Scheinverbesserungen Leute dazu verlockt, neue Produkte zu kaufen. Deshalb besteht wirklich hier Handlungsbedarf.
In der kommenden Sommersession wollen die Grünen ihre Vorstöße lancieren. Aber ein Problem liegt darin, dass viele Produkte wie etwa Handys oder Computer gar nicht in der Schweiz hergestellt werden. Deshalb will der Verband der Gerätehersteller nichts wissen von einer Schweizer Lösung, wie Jürg Berner sagt.
Wenn die Schweiz hier eine andere Lösung anstrebt als das europäische Umfeld, dann wird es für die Hersteller, die natürlich vorwiegend zum größten Teil in Europa produzieren, praktisch unmöglich für die Schweiz hier etwas anderes zu bauen als für den Rest.
Die Umwelt schonen durch Produkte, die länger leben. Damit dürften viele Konsumenten einverstanden sein. Die Frage ist nur, ob sie auch bereit sind, dafür mehr zu bezahlen und nicht das günstigste Gerät zu kaufen.
Raphael von Matt. Rendezvous, das Politik- und Wirtschaftsmagazin, gibt's on air und auch im Livestream auf srf.ch/rendezvous. Die Sendung gibt es dann auch zum Nachhören und auch als Podcast, wie auch das Tagesgespräch auch. Die Schweizer Wirtschaft ist schwungvoll ins neue Jahr gestartet. Doch in verschiedenen Branchen ist dieser Schwung jetzt im Frühling wieder etwas abgeflaut. Das zeigt die neueste Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Sie hat 6000 Unternehmen aus Industrie, Baugewerbe und dem Dienstleistungssektor befragt, wie ihr Geschäft läuft. Wirtschaftsredaktor Ivan Liebherr.
Ein Riss zieht sich durch die Wirtschaft. Auf der einen Seite die auf den heimischen Markt ausgerichteten Betriebe, sie sind mit dem Geschäftsgang mehrheitlich zufrieden. Auf der anderen Seite die exportorientierten Unternehmen, etwa im Maschinenbau. Sie könnten sich der Wirtschaftsflaute in weiten Teilen der Welt nicht entziehen, sagt Klaus Abberger, der die Konjunkturumfragen der KOF macht.
Es ist die Nachfrage, die jetzt eben schwächer ausfällt in vielen anderen Ländern. Und das führt jetzt zu Problemen. Den starken Franken haben wir schon eine ganze Weile. Da arbeiten die Firmen, da sind sie auch schon ein Stück weit gekommen. Aber jetzt schwächelt eben zusätzlich die Nachfrage.
Schwache Nachfrage, starker Franken, viele Gewerbebetriebe müssen ihre Preise senken, damit sie überhaupt noch an Aufträge kommen. Damit bleibt unter dem Strich weniger in der Kasse. Und das hat auch Folgen für die Beschäftigten, wie Kof-Ökonom Klaus Abberger sagt.
Man sieht, dass die Industrie schon Personal abbaut, so wie sie es auch in dem letzten Jahr schon getan hat. Allerdings jetzt nicht in einem gravierenden Ausmaß.
Denn es gibt Branchen, die nach wie vor Leute einstellen. Die Versicherer etwa suchen Personal. Sie kompensieren so einen Teil des Abbaus bei den Banken, der noch nicht zu Ende ist. Die Banken klagen immer lauter über ein immer schwächeres Auslandgeschäft. Freude herrscht auf dem Bau. Das Geschäft läuft rund, trotz des ungewöhnlich langen Winters, der die Baufirmen Anfang Jahr etwas gebremst hat. Die Auftragsbücher jedenfalls sind gut gefüllt.
Wie groß ist mein Krebsrisiko? Bin ich anfällig auf Alzheimer? Im Ausland gibt es Anbieter, die Antworten auf solche Fragen versprechen. Rasch eine Speichelprobe machen, das Wattestäbchen einschicken und wenige Tage später bekommt man das Resultat des Gentests. In der Schweiz sind Gentests ohne ärztliche Begleitung bisher verboten. Eine Expertenkommission des Bundes macht jetzt aber einen überraschenden Vorschlag. Die Tests sollen legal werden, unter harten Auflagen. Dominik Meyer.
Spreche ich auf eine Allergie an? Welcher Partner passt zu mir? Wie groß ist mein Krebsrisiko? Ist mein Vater wirklich mein Vater? Kaum eine Frage, auf die gewisse Anbieter im Internet keine Antwort versprechen, dank Gentests. Zu haben sind die Tests für weniger als 100 Franken und die Werbung im Netz tönt so.
Nehmen Sie also Ihre Krankheitsvorsorge selbst in die Hand und bestellen Sie noch heute Ihr Speichelset für den DNA Plus Eisengentest.
Look for Identigene in the pharmacy. Identigene. For questions, only DNA can answer.
Auch Schweizer sind Kunden von solchen ausländischen Anbietern. Thomas Binz ist der zuständige Fachmann im Bundesamt für Gesundheit. Er sagt, es gebe keine Gewissheit darüber, wie viele Leute von der Schweiz aus via Internet zum Gentest greifen.
Wir nehmen aber an, dass dieses Angebot genutzt wird.
Diese Tests an den Ärzten vorbei seien problematisch.
Die Hauptproblematik ist, dass die ärztliche Beratung nicht stattfindet. Also man kann direkt mit einer Speichelprobe diese genetischen Informationen erhalten und dann kommt man unter Umständen medizinisch relevante Befunde. Und das kann natürlich schockieren. Und wir gehen davon aus, dass dann die entsprechenden Personen nicht adäquat informiert wurden.
Peter Mini ist Molekulargenetiker am Unispital Basel. Auch er macht Gentests, aber im Gegensatz zu den ausländischen Privatfirmen nur im Rahmen von medizinischen Therapien. Ab und zu hat Mini Menschen im Beratungszimmer, die einen Gentest im Internet haben machen lassen.
Wir werden hin und wieder gefragt, Stellung zu nehmen zu den Befunden von solchen Tests, aber es ist nicht ein zahlenmäßig ins Gewicht fallendes Problem bisher.
Trotzdem begrüßt Mini, dass jetzt die Expertenkommission des Bundes für genetische Untersuchungen am Menschen in die Offensive geht. Die Kommission empfiehlt, dass Bundesrat und Parlament Gentests durch Private erlauben. Kommissionspräsidentin Sabina Galati hofft, dass mit einer gewissen Öffnung weniger Leute im Ausland Tests machen lassen.
So dass, wenn die Bevölkerung solche Tests in Anspruch nehmen will, dass sie wenigstens Resultate erhalten, die erstens qualitativ hochstehend sind und die zweitens auch mit einer entsprechenden Aufklärung über die Bedeutung dieser Tests und die Konsequenzen einhergeht und wo auch der Datenschutz gesichert ist.
Schweizer Anbieter müssten Qualitätsvorgaben einhalten, die Kunden genau informieren und dürften niemals Minderjährige untersuchen, empfiehlt die Kommission. Ernst Hafen ist Professor für Systemgenetik an der ETH Zürich. Er fordert seit längerem eine Öffnung bei den Gentests. Er freut sich über die neue Positionierung der Expertenkommission.
Es setzt die Diskussion in Gang, dass man sich informieren kann, was bedeutet das überhaupt. Es ist wichtig in der Klinik auch, dass sich die Ärzte auch damit auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass in 2 Jahren die Mehrheit der Schweizer solche Tests macht, auch wenn sie in der Schweiz angeboten werden können.
Den Markt für Gentests freigeben, legalisieren oder nicht? Nach dem Positionsbezug der Expertenkommission entscheidet als nächstes der Bundesrat.
Der Bericht von Dominik Meyer. Es ist 6 Minuten vor 1. wird Österreich im Herbst wieder von einer großen Koalition geführt. Im Herbst sind Wahlen und jetzt schon zeigen sich erste Tendenzen. Bei der Landtagswahl in Salzburg werden die beiden großen Parteien abgestraft. Das österreichische Bundesland Salzburg wird nach 9 Jahren unter einer Sozialdemokratin künftig wieder von einem konservativen Ministerpräsidenten geführt werden. Ich fragte Joe Schelbert, was zeigen die Landtagswahlen in Salzburg genau?
Dass auch in Österreich die Zeiten vorbei sind, wo Bürgerinnen und Bürger die großen Parteien, wenn sie in Skandale verwickelt sind, quasi einfach frei laufen lassen. Also das zeigt es, dass die Leute genug haben. In Salzburg waren es die Spekulationen an der Börse mit Steuergeldern und das geht natürlich nicht. Die SPÖ als Koalitionsführerin hat daher massiv verloren, aber auch die ÖVP wurde abgestraft. Die Konservativen fielen sogar auf ein historisches Tief. Salzburg bestätigt eigentlich nur einen Trend, also den Trend in diesem Frühjahr. Es gab 4 Bundeslandwahlen, Niederösterreich, Tirol, Kärnten und jetzt eben Salzburg. Und die Konservativen verloren 4-mal, die SPÖ 3-mal, außer in Kärnten. Aber das ist ein Spezialfall, wie wir wissen, wegen diesen Geschichten Haider und seine Nachfolger. Aber überall gab es für die großen Parteien massive Verluste. Und ich glaube, die Ära der beiden Parteien als Großparteien ist definitiv zu Ende.
Bleiben wir bei der SPÖ, der Kanzlerpartei. Ihre Wählerinnen und Wähler sind weniger zur Urne gegangen. Warum eigentlich?
Die Arbeitslosigkeit steigt, es herrscht Wohnungsmangel in Österreich, das ist ein großes Problem, das Leben wird teuer. Die SPÖ rettet aber Banken in dieser Situation, erlässt Sparprogramme, die vor allem die kleinen Leute treffen und da steigen die quasi aus, wählen nicht mehr die SPÖ. Und das Land wird nicht nur in Salzburg, an vielen Orten von Skandalen und Misswirtschaft quasi erschüttert. Und irgendwann wird das abgestraft. Viele SPÖ-Wähler gingen nicht mehr hin oder wählten diesmal die Grünen, was wirklich etwas Neues ist, weil früher kippte quasi die Stimmung dann bei solchen Geschichten immer nach rechts. Da wurden die Freiheitlichen gestärkt und diesmal waren es die Grünen, die in diesen Skandalen eben nicht involviert sind. Und es sind erstaunliche Resultate. Sie wurden die stärkste Partei in der Stadt Salzburg. Sie wurden vor einer Woche die stärksten in diesem sehr beschaulichen Innsbruck und sie wurden zweitstärkste in Kärnten, also in Klagenfurt. Da hat sich etwas Grundlegendes geändert.
Und eben erstaunlich wenig profitiert von den Skandalen und Krisen der beiden großen Parteien hat die FPÖ, auch wegen dem Team Stronach des österreichisch-kanadischen Milliardärs Frank Stronach. Welche Wähler haben sich denn von diesem Team Stronach angesprochen gefühlt?
Vor allem Wählerinnen von den Freiheitlichen. Man kann sagen, dass das eigentlich eine Art kommunizierende Röhre ist zurzeit. Also Leute, die die Freiheitlichen nicht wählen, wählen den sogenannten Macher Frank Stronach. Nur ich denke, auch das wird nicht lange anhalten. Er sagt Freiheit, Transparenz und Fairness, aber das ist noch kein Programm. Und angesichts der Resultate, die er hat und mit diesem Mitteleinsatz, die dieser Milliardär jetzt bei diesen Wahlkämpfen quasi eingesetzt hat, sind seine Resultate nicht berauschen.
Zum Schluss noch das große Bild, der Blick zum Herbst. Was bedeuten diese Resultate für die Wahlen in den österreichischen Nationalrat?
Dass Österreich in eine sehr schwierige Lage kommt. So wie es aussieht, wird es für die beiden großen Parteien vielleicht nicht einmal reichen, die absolute Mehrheit zu holen, also 50%. Früher, noch nicht so lange, ist das her, waren es 80-90%. Das heißt, sie werden sich vermutlich nach einem Dritten umschauen. Und dieser Dritte, denke ich nicht, dass es irgendwie die Rechtspopulisten von der FPÖ sind, auch nicht der Frank Stronach. Das ist vermutlich zu unsicher. Man wird sich an die Grünen wenden. Aber ob dann die Grünen tatsächlich diese Sparprogramme und Bankenrettungsprogramme dann einfach ohne Kommentar und einfach so schlucken werden, das wage ich zu bezweifeln. Also realistisch ist leider, dass Österreich quasi italienische Verhältnisse bekommt.
Einschätzungen von Auslandredaktor Joe Schelbert. Es ist gleich 1 und damit gleich Zeit fürs Tagesgespräch. Und da spricht Urs Sigrist mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung an dem Tag, an dem der NSU-Prozess in München begonnen hat. Zuerst aber noch zu den Mittagsschlagzeilen. Bitte, Andrea Apühl.
Israel ruft seine Armeeeinheiten an der Grenze zu größter Wachsamkeit auf nach den Luftangriffen in Syrien. Syrien hatte die Angriffe als israelische Kriegserklärung bezeichnet und mit Vergeltung gedroht. In München läuft der sogenannte NSU-Prozess. Angeklagt sind 5 Personen, die mit der rechtsextremen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU in Verbindung gebracht werden. Sie sollen 10 Personen ermordet haben. Der Schweizerische Nationalfonds hat letztes Jahr 755 Millionen Franken für Grundlagenforschung ausgegeben, so viel wie noch nie seit seiner Gründung vor 60 Jahren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.